Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich schwitze heute mal nicht alleine. Eigentlich wie jede Woche bin ich nicht alleine. Zu meiner Linken im Studio, live und in echt, Jan Felix. Hallo Jan Felix.
Hi, freut mich sehr, wieder hier zu sein.
Und zu meiner Rechten virtuell und per Skype zugeschaltet, Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Sebastian, hallo Jan Felix, ich schwitze auch hier im Weddinger Homeoffice.
Sehr gut. Und für alle da draußen, die sich vielleicht wundern, was das leichte, wuppende Geräusch hier bei uns möglicherweise im Hintergrund ist, ich habe jetzt einfach mal hier bei uns im Podcast-Studio einen Ventilator aufgestellt, weil sonst, glaube ich, würden wir das hier nicht aushalten, weil es wird irgendwie immer heißer und heißer. Aber wem da draußen erzähle ich das? Also ihr schwitzt ja wahrscheinlich alle wie verrückt. Ich hoffe, ihr habt gute Abkühlung. Beste Abkühlung ist natürlich, wenn man ins Kino gehen darf, weil ne, Lüftung und so. Hier in Berlin habe ich jetzt heute früh im Radio gehört, darf jetzt jeder zweite Sitz im Kino wieder irgendwie benutzt werden. Ja. Das heißt, wenn dann Tenet demnächst hoffentlich endlich mal ins Kino kommt, dann könnt ihn auch möglichst viele Leute sehen. Aber über Tenet reden wir heute nicht. Wir reden über einen kleinen, aber sehr feinen deutschen Film namens Cocon. Wer von meinen beiden Gästen möchte mir denn mal verraten oder beziehungsweise mir nicht verraten, aber den Leuten da draußen verraten, worum es geht?
Okay, alles klar. Nee, also in Cocon geht es quasi um eine Jugend in Berlin. Also es geht um eine Mädels-Clique, die in Berlin, in der Stadt, rund um den Kotti sozusagen, also ums Cottbusser Tor, im Herzen von Kreuzberg aufwächst. Insbesondere um eine von diesen Mädels namens Nora, die irgendwie merkt, dass sie nicht so ganz zu dieser Kultur irgendwie passt, so irgendwas ist anders an ihr. Und irgendwann stellt sie eben fest, dass sie lesbisch ist. Oder zumindest, dass sie auf andere Mädels steht. So, ne? Und dann fängt sie eben an, sich damit auseinanderzusetzen und versucht sich auch irgendwie Hilfe zu holen. Wird halt auch, also sie ist, ich weiß gar nicht, ob ihr Alter irgendwie überhaupt genannt wird im Film, aber sie wächst auf jeden Fall noch heran. Also sie ist irgendwie dann vielleicht 14, 15,
ja, sowas. Ich glaube, sie ist 14. Es wird, wenn ich mich richtig erinnere, an einer Stelle gesagt.
Ah, okay. Ja, genau. Und macht dann eben auch so die Erfahrung, wie es ist, dann da so aufzuwachsen. Aber trifft dann auch ein Mädel, Romy, gespielt von Jella Hase, die ihr dann auch so manche Sachen zeigt, die irgendwie so ist ihre erste große Liebe, die ihr auch so neue Horizonte eröffnet, wo es irgendwie quasi nicht nur um die Romantik geht, sondern auch neue Sichtweisen auf das Leben und irgendwie auch so ein Gegenentwurf zu diesem ganzen quasi dreckigen Moloch des Cottbusser Tors und so weiter und so fort.
Man vielleicht noch dazu sagen muss, so die junge Nora, so richtig Freunde hat sie ja nicht, ne? Also sie rennt ja viel mit ihrer Schwester rum, Jule, und deren bester Freundin irgendwie. Und das sind ja so zwei Mädels, das sind so richtige Insta-Girls. So, ne? Alles muss irgendwie in der Story verpackt werden. Und da passt sie halt so schon nicht rein, weil sie halt auch nicht so jemand ist. Nora sammelt eher irgendwie Raupen, die sie halt so in den großen Einmachgläsern dann irgendwie im Regal zu Hause stehen hat. Und fühlt sich halt so ein bisschen alleine gelassen. Und damit will ich vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe Lena Glenke, die die Schwester Jule spielt, ich habe sie wirklich gehasst in diesem Film. Also ich fand das so dreckig und gemein, wie sie teilweise mit ihrer kleinen Schwester umgegangen ist. Auf der anderen Seite habe ich es dann auch irgendwo wieder verstanden, weil dadurch, dass die Mutter ja offensichtlich irgendwie so ein recovering Alcoholic ist, so die und dann auch wieder irgendwie in diesen Alkohol und all das so reinfällt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, so recovering ist sie
eigentlich. Ja, stimmt, richtig recovered ist sie nicht. Aber das dadurch fehlt halt auch diese Mutterperson. Vom Vater erfahren wir nie so wirklich irgendwie was, wo der eigentlich ist. Und somit ist ja für die junge Nora die einzige Bezugsperson halt ihre Schwester, so, ne? Und so dieses, wie sie dann quasi aufwächst mit diesem, okay, alles muss Insta sein und alles muss irgendwie die cuten Boys und keine Ahnung was sein. So, das ist halt so überhaupt nicht ihre Welt und da fehlt ihr halt so dieser Bezugspunkt und das fand ich eigentlich ziemlich stark. Und wie gesagt, da fand ich halt diese Lena Glenke, ich fand sie auch gerade toll, weil ich sie manchmal echt in bestimmten Situationen super gehasst habe. Weil als Nora zum Beispiel das erste Mal ihre Periode kriegt, da knufft sie sie noch und meint so, oh, du bist so peinlich, so, wie kannst du mir das antun? Ja, und später checkt sie dann halt selber, was Sache gewesen ist und entschuldigt sich dann so ein bisschen, aber halt auch nie so richtig. Und das
Und genau, und Nora meint dann irgendwie so, ja, du brauchst mir jetzt dabei nicht mehr zu helfen, keine Ratschläge mehr, ich habe mir sowieso schon YouTube-Videos angeschaut, so, ja. Und dann ist halt irgendwie auch so, ja, okay, dann helfe ich dir halt nicht. Ja. Aber genau, also es fängt ja irgendwie schon damit an, dass quasi Nora zu ihrer älteren Schwester irgendwie in die Klasse kommt und da ist schon so mal klar, so von wegen, ich freue mich darüber nicht. Ja. Ich bin davon nur von vorne bis hinten irgendwie genervt. Und genau, also sie erklärt ihr halt auch nichts, sondern es ist immer so von wegen so, ja, schau da nicht so genau hin, mach das einfach irgendwie, nerv mich einfach nicht. Ja. Ne? Ja, also Nora ist ja einfach irgendwie auch so sehr irgendwie so introvertiert, so ein bisschen, also intellektuell wäre jetzt vielleicht irgendwie zu viel gesagt, aber so, es gibt ja so Momente, es gibt irgendwie so eine kleine Aufführung an der Schule und während alle sich quasi vorne hinstellen, so richtig, keine Ahnung, es gibt dann Rap und irgendwie so ein bisschen Leute hauen einfach irgendwas raus und sie liest quasi ein Gedicht vor, so über
Ein Schmetterling.
Ja. Um mal quasi so der Bildwelt des Namens des Films irgendwie auch so zu folgen. Und da ist sie eben einfach irgendwie sehr anders als ihre Schwester, ja.
Ich muss aber trotzdem mal zur Ehrenrettung dieses Schwesternverhältnisses noch was sagen, Leute.
Ja, dann bitte.
Also ich meine, ihr habt natürlich recht, die Nora, die Hauptfigur, die ist anders und vielleicht kann auch ihre Schwester das, wie wir sie jetzt hier getauft haben, Insta-Girl, deswegen nicht ganz so viel mit ihr anfangen und so. Und man merkt, es gibt da dieses Lass mich bloß in Ruhe sozusagen Verhältnis, was von der Schwester zur Hauptfigur, zur Nora ausgeht. Aber man merkt an anderen Stellen im Film auch, dass die Schwester, also Jule, trotzdem eine Figur ist, die sich kümmern kann und so. Ne? Also die nimmt zum Beispiel in der einen Sequenz dieses Plastikbaby, dieses Übungsbaby, was die in der Schule bekommen. Ne? Das nimmt die mit nach Hause und kümmert sich da ziemlich ziemlich gut so drum. So, also es ist, ich finde, es ist keine Figur, wo man irgendwie sagen kann, die sei irgendwie so, nur so 100% irgendwie so auf sich fixiert.
Nein, also, um Gottes Willen, das wollte ich damit ja auch nicht sagen, aber es ist, ich fand es halt, gerade bei ihrem Charakter ist es halt auch spannend zu sehen, gerade im Gegensatz zu Nora halt, wie sie ist und wie sie ja durch ihre ganze persönliche, durch ihr ganzes persönliches Umfeld und gerade in ihrer Familie, die ja eigentlich quasi nicht so wirklich existiert, wie sie ja in eine Rolle geschoben wird, die sie ja als was 15-, 16-jähriges Mädchen ja auch gar nicht ausfüllen kann und auch nicht will. So, also und quasi dadurch, dass sich die Mutter um nichts kümmert, wird sie Mutterersatz für Nora und Nora blickt natürlich zu ihr auf und letztendlich ist diese Jule halt auch nur ein junges Mädchen und deswegen meinte ich ja, also an einigen Stellen habe ich sie echt gehasst, weil sie halt wirklich irgendwie so super oberflächlich und auch sehr gemein war und auf der anderen Seite habe ich mir ja shit, ja, aber es ist, sie ist halt nun mal nur 16, so, ne, also
genau.
Das ist halt, und man kann es halt super gut nachvollziehen und da muss ich halt auch echt sagen, die Regisseurin und Drehbuchautorin dieses Films ist ja Leonie Krippendorf, das ist jetzt ihr zweiter Film und ich finde es unglaublich gut, wie sie allgemein diese Charaktere geschrieben hat. So, also gerade so diese Coming-of-Age-Sachen könnten ja echt immer so schwierig werden, aber ich finde sie, also jeder von uns, der hier in Berlin mal irgendwie mit der U-Bahn gefahren ist und da neben Jugendlichen stand, so, der hört diesen Klang, wie die mittlerweile sprechen, so dieser Mischmasch aus verschiedenen Sprachen halt, wie jetzt halt wirklich so das Türkische in das Deutsche mit einfließt und das Englische irgendwie mit dazu, und das ist ja so, es hat ja schon so seine ganz eigene Melodie, und das fängt sich, finde ich, unglaublich gut ein.
Ja, genau. Also ich finde irgendwie auch so diesen Slang, den die Jugendlichen da haben, so, und wie es geschauspielert ist und wie so eine Vielfalt da entsteht. Also es ist kein, ich weiß nicht genau, wie viele Leute das nachvollziehen können, die jetzt nicht irgendwie in Berlin wohnen oder so, aber das ist einfach irgendwie so kein Klischee. Es gibt einfach so eine Varietät an Meinungen und an Geisteshaltungen, an Weltsichten unter diesen Jugendlichen. Das ist jetzt nicht irgendwie von wegen so, ja, das sind halt so die Boys aus Neukölln so, und das sind hier irgendwie so dann so die braven Deutschen oder sonst was, irgendwie so auf so binäre Pole fixiert oder reduziert, sondern das ist wirklich so der eine will halt unbedingt Kinder und die andere, so, die findet das total doof. Und dann gibt's eben so auch, finde ich, verdammt lustige Sprachsalven, die dann aufeinander abgefeuert werden, so von wegen so, ja, setz dich mal wieder hin, du. So, das ist, ich habe das sehr genossen, ja.
Naja, ich kann das sozusagen unterstützen, was ihr gesagt habt. Also die Melange an Kulturen kommt wirklich wunderbar rüber dort, also an den unterschiedlichen Herkünften, die Jungs und Mädels haben. Und die Stärke, finde ich, des Films liegt nicht nur in der Darstellung dessen, sondern auch darin, dass ich wirklich, zumindest bei den jungen Figuren, nicht den Eindruck habe, dass da irgendjemand irgendwie so als eindimensionales Arschloch oder so dargestellt wird. Ja, also auch gerade die Jungs beispielsweise, die sind schon teils so ziemliche, sagen wir mal, Vorzeigprolls, ne? Mhm. Also schon so ruppig drauf, und du merkst, da ist immer das Ego sehr groß. Aber die haben auch so ihre kleinen Momente, wo du dann irgendwie die Unsicherheit merkst, oder wo du merkst, dass die eigentlich so ganz, ganz süß sind, so. Also so eigentlich so ganz, ganz, ganz nette Typen, die so im einen Moment noch irgendwas rumprollen, aber im nächsten Moment dann schon wieder so ein Rückzieher machen und so eine gewisse Sensibilität zeigen.
Total.
Das fand ich auch toll. Und ich denke, dass sozusagen das wirklich problematische Verhältnis dann weniger unter den Kindern ist in dem Film, sondern eher von den Kindern zu den Erwachsenen. Mhm. Ja. Also nicht, dass ich die Erwachsenen super eindimensional finde. Es bleibt halt auch in dem Film nicht besonders viel, sozusagen aufgrund der Perspektive, nicht besonders viel Zeit, deren Lebenswelt zu zeigen. Aber man merkt eben schon, dass die Kids in dem Film alle so ein bisschen im Stich lassen. Ne? Ja. Also alle, also vorneweg die Mutter, die von den Schwestern, die im Mittelpunkt stehen, also von Nora, der Hauptfigur, und von Juli, ihrer Schwester, über die wir schon gesprochen haben. Die Mutter, die halt offensichtlich Alkoholikerin ist, und dann, als die Mädels ihr morgens ein Geburtstagsfrühstück gemacht haben, einfach nicht aus dem Bett kommt, weil sie noch so fertig ist, ne? Aber auch diese Lehrerin. Es gibt eine Szene, da sitzt Nora in der Schule und spricht mit einer Lehrerin darüber, was sie so emotional bewegt. Also die Lehrerin hatte offenbar alle möglichen Kinder eben danach befragt. Ne? Also da geht es dann nicht um Noten oder so, sondern darum, was die Kids gerade bewegt.
Na, das ist ja so ein bisschen dieser Sexualkundeunterricht, auch in Bezug auf diese Geschichte, was Jan Felix ja vorhin schon meinte, dass sie ja auch diese Babypuppen ausgibt, damit man das mal irgendwie üben kann. Und diese Lehrerin will ja quasi so Vertrauensgespräche haben, damit sich die Leute auch so unter vier Augen halt irgendwie über Sexfragen irgendwie auslassen können, wo sie sich vielleicht nicht trauen, die vor der gesamten Klasse irgendwie zu
stellen. Genau. Ne? Genau. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Nora versucht ihr zu sagen, dieser Lehrerin, dass sie Mädels halt sexuell attraktiv findet und dass sie nicht so richtig weiß, was das ist, und ob das irgendwie wieder weggeht, ob das normal ist, so, ne? Mit diesen Fragen geht sie in das Gespräch und versucht es halt so vorsichtig zu sagen, aber die Lehrerin die tut das halt ziemlich ab. Also deren Antwort ist im Grunde, ja, das kann mal sein, aber das geht halt auch wieder weg. Ja. Und das war's. Also sie geht überhaupt nicht wirklich darauf ein, dass die Nora da einfach in dem Moment eine große Frage hat und ein bisschen mehr Erklärung braucht, als nur, naja, jetzt schwärmst du halt mal für ein Mädchen, das ist irgendwie in dem Alter vielleicht auch mal ganz normal. Aber das Implizierte daran ist, das geht auch wieder weg und dann hat sich die Sache.
Ja.
Und im Grunde ist das ein Moment, wo die Lehrerin vielleicht gar nicht aus böser Absicht, aber einfach aus ihrer eigenen Prägung heraus gegenüber Sexualität die Nora völlig alleine lässt.
Ja.
Und damit ist sie auch eine der Erwachsenen in dem Film, die das machen, neben der Mutter.
Ich finde auch tatsächlich die Szene eine der besten im Film. Also es gibt viele Szenen, die mir gefallen, aber die finde ich vor allem deswegen großartig, weil es da eben auch keine solche Klischees gibt. Also die Lehrerin, die das quasi sagt, die wirkt jetzt nicht irgendwie wie so ein böser Stinkstiefel, die irgendwie so im Hinterkopf hat, so ja, so Mädels und Jungs, so muss das sein und irgendwie alles andere ist vielleicht mal so eine Phase oder sowas, sondern die halt wirklich wirkt wie so eine, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, irgendwie so eine etwas bemutternde, leicht überforderte Klassenlehrerin, die dann so ein bisschen so sagt, so ja, ist ja alles okay, so ist halt Pubertät und mein Gott, das ist halt verwirrend und so weiter und so fort. Und die das quasi einfach so abtut, ohne es, wie du auch gerade richtig gesagt hast, so ohne es so wirklich zu wollen. Aber das halt trotzdem irgendwie schon so sehr destruktiv ist in dieser Szene. Und das eben
ja,
auch,
wie gesagt, Also die Nora ist im Grunde alleine, sie kann nicht wirklich mit ihrer Schwester darüber reden, dass sie auf Mädels steht, da versucht sie es ja auch, aber die Schwester ist da nicht für ansprechbar. Gegenüber ihrer Mutter, die ja als, sag ich mal, relativ liberal gezeichnet wird in dem Film. Es gibt auch so eine Stelle, wo dann da so ein Buch rumliegt von der Judith Butler, so einer Philosophin, die sich um Gender Diskurse verdient gemacht hat, kann sie es auch nicht. Bei der Lehrerin stößt sie mehr oder weniger auf taube Ohren. Im Grunde bleibt ihr nur diese ältere Mitschülerin, die von Jelle Hase gespielt wird. Ne?
Das fand ich auch. Also gerade, weil diese Lehrerin ja auch so ein bisschen als Vertrauensperson irgendwie dasteht und du dir natürlich als junger Mensch dann irgendwie hoffst, da kommt irgendwas. Aber gleichzeitig glaube ich auch, weil diese, wie du schon meintest, Jan Felix, ist halt, bei dieser Lehrerin steckt halt auch keine böse Absicht oder so. Ich glaube, das ist einfach so dieser Punkt, wo die auch komplett überrumpelt war, irgendwie so ein bisschen damit überhaupt jetzt mit sowas konfrontiert zu werden. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und überhaupt muss ich sagen, finde ich es sehr schön, wie dieser Film, das ist jetzt so ein blödes Wort, dieses Anderssein von Nora quasi irgendwie zeigt. Also es ist jetzt nicht so dieses, sie ist anders, weil sie irgendwie lesbisch ist oder weil sie jetzt halt irgendwie Gefühle für ein Mädchen hat, sondern sie ist ja von Anfang an anders, einfach weil sie so in ihre Umgebung nicht reinpasst. So, du hast es vorhin gesagt, sie ist halt so ein bisschen introvertierter.
Sie ist sensibel,
sie macht sich halt über Dinge, Gedanken. Sie ist halt nicht so dieses oberflächliche Mädchen, die jetzt wirklich nur irgendwie auf Jungs guckt und irgendwie, es gibt ja irgendwann auch diese eine Szene, wo sie in Orangensaft getauchte Wattebäusche irgendwie essen, weil das machen die Models ja auch so. Keine Kalorien und das geht ja so raus, wie es reingekommen ist aber dann bist du irgendwie satt so. Das ist sie alles nicht, aber halt so ihre ganze Situation drückt sie halt so ein bisschen in diese Richtung von ihrer Schwester und das fand ich halt auch unglaublich stark und da muss ich auch einfach mal sagen, fand ich Lena Urzendowski, das ist die Schauspielerin von Nora, unglaublich gut. Also da war wirklich, man hat ja immer so bei jugendlichen Schauspielern manchmal immer so dieses Problem, oder das ist zumindest so manchmal mein Problem, dass ich die nicht so wirklich überzeugend finde, weil sie mir manchmal zu sehr spielen, ohne dass ich es dann wirklich ihnen abkaufen kann. Und bei Lena Urzendowski fand ich es von Anfang an, ich fand sie so unglaublich gut, ich fand sie auch so unglaublich natürlich, auch so in dieser Art und Weise, wie sie spielt. Und was ich dann großartig fand, war, dass die Regisseurin Leonie Krippendorf auch es schafft, so so leise Momente zu finden, ohne dass irgendwie was gesagt werden muss oder so. Es gibt diesen einen, das hat mich so ein bisschen an die Mülltütenszene aus American Beauty erinnert, wenn Nora in einem Swimmingpool taucht und da schwimmt dann wie so eine Qualle, auch so eine Tüte irgendwie einfach rum. Aber das ist so eine wunderschöne Szene, also tausendmal besser, ehrlich gesagt, auch als die merkwürdige pseudophilosophische Mülltütenszene aus American Beauty. Das fand ich sehr, sehr schön. Also wie sie spielt und wie sie auch in Szene gesetzt wird, fand ich unglaublich fantastisch.
Ja. Und wie sie auch darüber spricht, über diese Tüte, das fand ich tatsächlich sogar noch besser, als wie das eigentlich in Szene gesetzt war. Mhm. Weil sie davon total ergriffen ist und das dann so poetisch beschreibt, dass das da so eine Wassertüte ist, voller Licht und Wasser halt, weil sie im Pool schwimmt, die dann aber, sobald sie draußen ist, irgendwie ja in sich zusammenfällt und nichts mehr von ihrer Schönheit hat. Und wie sie das sozusagen, also wie die Nora das beschreibt und wie sie offenkundig von diesem Eindruck ergriffen ist, das fand ich vor allem stark.
Ja, also ich muss auch sagen, also ich habe das Schauspiel von Lena Ozendowski da sehr bewundert und eben auch so also in diesem Kontrast zu dieser überkrassen Instagram und auf Jungs eigentlich krass fixierten Kultur. Also, ne? Also selbst die Mädels machen ja eigentlich permanent auch sich selbst und andere Mädels runter, so für irgendwie, so ja, die ist nicht schlank genug, schau mal, wie das schwabbelt und sonst was. Und dass sie da krass nicht reinpasst und dass eben Lena Ozendowski, also ich hatte persönlich nie Geschwister, aber sie erinnert mich irgendwie so an kleine Cousinen von mir oder sowas, die halt auch so ein bisschen verschüchtert sind und dann also so diese Manierismen auch total raus hat und man kann sich das einfach so eins zu eins einfach vorstellen und gleichzeitig eben noch so ein differenziertes Spiel hat, also auch so merkt, so okay, das ist so Schüchternheit und keine Erfahrung, aber es ist auch so eine Stärke da, so quasi so ein bisschen zu sagen, so ja, okay, das nehme ich mir aber jetzt, also das bin halt irgendwie dann auch ich. Ich muss allerdings zu dieser Mülltütenszene sagen, das habe ich tatsächlich sehr anders gesehen. Also das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen gestört. Ich fand es so überpoetisch, als hätte sich da irgendwie jemand hingesetzt und das so diesen Monolog da geschrieben oder Dialog eigentlich. Und dann gesagt so, ja, das ist jetzt besonders bedeutungsschwanger. Und das baue ich jetzt in den Film ein, damit sie irgendwie noch mal so richtig poetisch da irgendwie quasi so ein bisschen so eine, nicht Lebensweisheit, aber so eine Metapher für Vergänglichkeit irgendwie geben kann.
Aber Jan Felix, ich finde, es passt halt so gut zur Figur. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe auch den Film zunächst teils als ein bisschen platt begriffen. Ich habe den auch zweimal gesehen, einmal zur Berlinale und dann jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Podcast. Und ich fand ihn beim zweiten Mal deutlich stärker als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich eben auch diese Kritik von wegen, okay, also manches ist dann doch ein bisschen sehr deutlich aufgedrückt. Meinetwegen die Wassertüte, aber auch überhaupt diese zentrale Metapher mit dem Kokon. Ne? Also es geht ja um eine junge Frau, die sich offenkundig verwandelt in dem Film, die an Sicherheit gewinnt und lernt, zu ihrer Sexualität zu stehen. Und gleichzeitig hast du halt diese junge Frau, wie sie da so eine Raupe oder mehrere Raupen hat, die dann am Ende zum Schmetterling werden. Also es ist schon noch eine deutlichere Metapher konnte man eigentlich nicht finden für das, was dort als Geschichte erzählt wird. So. Aber ich habe mir jetzt beim zweiten Mal gucken gedacht, ich meine, es geht halt einfach um eine 14-Jährige. Ich bin von der Erlebniswelt einer 14-Jährigen relativ weit weg, so wie wir alle. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, was sie da sozusagen empfindet, das, was sie da sieht und welche Metaphern sie auch dafür findet und was sie mag und so, dass es alles aus ihr herauskommt und nicht irgendwie aufgedrückt ist und deswegen im Grunde sehr, sehr passend.
Ich meine, man kennt es, klar, wir können uns jetzt als drei Kerle nicht in die Gefühlswelt von einer 14-Jährigen reinversetzen, aber wenn ich so an meine Kindheit und in diesem Alter zurückdenke, du hattest schon auch immer mal so Leute, die gefühlt älter waren, als sie sind. So, man sagt ja immer, oh, in dem wohnt eine alte Seele oder irgendwie sowas. Und es gibt schon so auch durchaus, glaube ich, so diese Kids und die halt wirklich das alles ganz anders sehen, eben weil sie so Beobachter sind. Und ich fand, Nora war für mich auch eine starke Beobachterin, so die halt so ihr Umfeld irgendwie wahrnimmt und es so versucht halt in ihre Welt so einzufangen. Und da hat mich das so von Anfang an so gar nicht gestört, dass sie manchmal halt wirklich so sehr poetisch wird. Ich meine, klar, dieses mit den Raupen und so, dass sie die da sammelt, das war schon sehr, sehr mit dem Finger drauf gedrückt. So, oh, guck mal, also der Film heißt nicht nur Kokon, es gibt auch hier, also es hat tatsächlich ein Bild von einem Kokon im Film noch gefehlt irgendwie, aber wir haben ja Raupen und Schmetterlinge gesehen und von daher passt das. Und insgesamt fand ich, was ich auch sehr schön fand, ist, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, wie halt, also haben wir schon so gesprochen, aber wie halt so dieses Social-Media-mäßige in diesem Film mit einwirkt und uns ja einfach auch so ein bisschen zeigt, das ist halt einfach Teil dieser Welt, wenn du heute halt Teenager bist. Es ist halt, ich meine, ich kann noch sagen, ich bin so ein alter Knacker, dass ich Social Media halt irgendwie gefühlt erst mit 20 oder so richtig entdeckt habe. Vorher gab es es halt irgendwie noch nicht. Mhm. Und hier finde ich es auch sehr schön, wie Krippendorf das eigentlich verwendet, weil dieser Film hat ja schon fast was Dokumentarisches, weil es fängt ja immer so ein bisschen mit diesen Insta-Stories, sage ich jetzt mal an, die eingewoben in die Handlung sind, die Nora uns ja selber aufzeichnet. So, also wir hören sie immer nur aus dem Off und sehen irgendwie dann so Bilder aus Berlin und von Schmetterlingen und Straßenlaternen und keine Ahnung was. Und erst zum Schluss tritt sie ja dann selber auch da vor die Kamera. Und das fand ich sehr interessant, weil im Film selbst ist es ja auch wichtiges Thema, Social Media, Instagram, YouTube, weil ich meine, wo lernt sie mehr über ihren eigenen Körper? Halt durch YouTube-Tutorials und weil ihr da irgendjemand was erzählt und das dann noch so als Rahmen, so quasi diese Insta-Stories von Nora dann auftauchen, das fand ich sehr, sehr stark und cool eingesetzt, ohne dass es jetzt irgendwie so ein krasser Kritikpunkt ist, die sind alle irgendwie viel zu viel bei Insta und sowas. Ich meine, die Kritik ist auch da, aber sie ist jetzt nicht so nach dem Motto, wir müssen das jetzt alles abschaffen oder sowas.
Ich habe mir sofort
genau, gedacht. Genau, den Punkt.
Nee, sorry, sag du.
Den Punkt möchte ich unterstreichen, Sebastian. Nämlich, dass Social Media sozusagen so völlig normal verwendet wird von den allen und dass man auch mitbekommt, dass das dazu beiträgt, dass da völlig sozusagen utopische Körperbilder entstehen oder Erwartungen so, dann von wegen, das musst du machen, damit irgendwie ein Junge auf dich steht oder so in einem Tutorial. Dass aber auf der anderen Seite eben auch gezeigt wird, wie das helfen kann, nämlich weil die Nora ja zum Beispiel über ihre Periode vor allem von so einem Tutorial-Video lernt, was halt nicht irgendwie als schlecht dargestellt wird oder so, sondern als durchaus hilfreich.
Ja, und es ist ja für sie irgendwie auch so ein Dokumentar, also wie du auch gerade schon meintest, ne, irgendwie so ein bisschen so eine, sie zeichnet ja selbst quasi so ein Videotagebuch irgendwie auf oder zumindest konstruiert sich das am Ende für den Zuschauer so ein bisschen so dahin, weil sie quasi irgendwie macht Aufnahmen von dem Blutmond und dann am Ende sieht man sie irgendwie auch so selbst und ja, also es hat auch nichts Negatives so in dem Film. Ja, genau. Also ich fand das irgendwie an vielen Stellen auch irgendwie sehr, sehr cool eingesetzt. Gerade so am Anfang, wo man eher irgendwie quasi mit so einem Instagram-Video eigentlich so, oder auf jeden Fall mit einem Handy-Video einsteigt, wo sie irgendwie jemanden, der auf der Straße pennt, so einen Penis ins Gesicht malen, so, ja. Und dann wegrennen, so. Und damit steigt der Film quasi ein, so. Und damit ist schon extrem viel erzählt. Ich glaube, an manchen Stellen habe ich dasselbe, quasi das so denselben Malus da irgendwie oder dasselbe Gegenargument wie gegen diese Mülltüten-Szene, so dass mir manchmal so ein bisschen so, sie filmt eben den Blutmond und es ist so sehr weise irgendwie. So ganz kaufe ich das halt dem Charakter dann doch, trotz seiner ganzen Tiefe und seiner Introvertiertheit und seiner Sensibilität nicht so ganz ab, aber ich finde halt doch, dass irgendwie Social Media sehr, sehr klug da eingesetzt wird. Und also definitiv einen sehr, sehr guten Platz da.
Ich muss jetzt aber mal einen Kritikpunkt am ganzen Film anbringen. Das ist ein bisschen lustig.
Jetzt kommt's.
Ist ein bisschen lustig, aber für jeden da draußen und jetzt auch hier drin, also ist nur Jan Felix hier drin, der schon mal am Kotti gewesen ist. Cottbusser Tor Berlin. Das sieht nicht so schön aus, wie es dieser Film zeigt. Also ich weiß nicht, ob ich der Regisseurin dazu gratulieren soll, dass sie es geschafft hat, das Cottbusser Tor irgendwie so märchenhaft irgendwie schon fast zu romantisieren, oder ob ich sie dafür ein wenig kritisieren soll, dass sie es halt irgendwie nicht so richtig hinkriegt, halt wirklich uns das Kotti zu zeigen, weil Kotti ist halt nun mal, ist für mich persönlich, und bitte schlagt mich jetzt nicht, auch gerade die Leute, die uns vielleicht zuhören und irgendwo in der Nähe vom Kotti wohnen oder so, ist für mich einer der hässlichsten Plätze von Berlin. Also ich bin wirklich sehr, sehr ungern am Kotti, das muss ich ehrlich gesagt wirklich gestehen. Der Film, wenn ich mir den so angucke, also als Nicht-Berliner würde ich mir denken, ach, Cottbusser Tor, Mensch, das ist ja irgendwie ganz nett da und so. Und das war für mich so ein bisschen so dieser Punkt, einfach, dass der Film so, die ganze Umwelt wird so, es ist halt wirklich so ein bisschen wie so ein Märchen. Deswegen ist es vielleicht auch, vielleicht hat es für mich auch deswegen so ein bisschen greifbarer gemacht, warum Nora halt so komplett nicht wie so ein Teenager wirkt, so, weil halt alles andere drumherum auch so ein bisschen märchenhaft war. Und das war für mich halt gerade, weil es dieses Umfeld auch vom Kotti, wo ich mir gedacht habe, nee, also es sieht eigentlich auch wirklich ganz, ganz anders aus.
Soll ich da mal was als Berliner zu sagen?
Ich wollte es gerade
sag mal, sagen, weil ich ja. bin ja nur, ich, also ich, da draußen, ich bin ja nur ein Zugezogener, zwar mittlerweile auch schon seit 10 Jahren, also so halb fast Berliner, aber Tobi ist ja hier vollwertig. Ja.
Ich glaube, ich bin der Einzige in der Runde, der hier aus Berlin kommt, oder?
Ja, ich bin, bei mir sind 7 Jahre, aber ich bin auch nicht Ur-Berliner.
Genau. Seht ihr, und ja, Tobi wollte diesen Film auch nur machen, damit er jetzt mal ein bisschen Brumberlinern kann. Also bitte, Tobi.
Damit ich jetzt einfach mal hier die nächsten 10 Minuten so reden kann, wie ich am liebsten rede. Versteht ihr das?
Genau, ja. Mach das mal.
Ich muss dir aber sagen, Sebastian, ich meine, im Grunde hast du recht. Der Kotti, ich finde den auch potthässlich. Ja, also, wenn ich auf dem Weg bin, hier in eine Firma und so und da in der U1 sitze, da wird mir immer so ein bisschen anders, wenn ich da rausgucke. Und ja, also jetzt wieder vielleicht ein bisschen normaler. Der ist, also das ist natürlich eine eigene Empfindung, wie man den Platz wahrnimmt. Das ist halt ein runder Betonbau mit wirklich hässlichen Fassaden, der einfach auch gerade für Berliner Verhältnisse eben sehr sozusagen kalt wirkt. Ne? Also Berlin ist ja eine sehr, sehr grüne Stadt, und davon sieht man halt am Cottbusser Tor da in Kreuzberg wenig. Aber ich würde das dem Film nicht vorwerfen. Und zwar deswegen,
Ich werfe es dem Film auch nicht vor, um Gottes Willen. Aber das ist einfach so, was mir aufgefallen ist. So, das ist jetzt, soll jetzt wirklich kein Vorwurf sein, aber das ist mir...
Ich meine auch die sozusagen die romantische Darstellung dieses Platzes. Weil das ja, wie wir schon auch gesagt haben, ein Film ist, der so eine Jugendperspektive einnimmt. Und ich glaube halt, dass das für die Mädels und vor allem für Nora, die da aufwachsen, eben gar kein hässlicher Platz ist.
Also, du, das glaube ich halt eben, deswegen sage ich ja, es ist nicht so wirklich so eine Kritik, weil ich es halt auch als Außenstehender betrachte. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich da einfach aufwächst und das da wirklich der Ort ist, wo du jeden Tag irgendwie langläufst, weil im besten Fall fahre ich da halt auch nur mit der U-Bahn dran vorbei. Oder ab und zu steige ich da mal aus, um in der Oranienstraße irgendwie was essen zu gehen oder so.
Für 50 Euro direkt beim Kotti.
Aber keine Ahnung, aber ansonsten finde ich es halt, es mag natürlich durchaus sein. Es ist halt, der Film ist halt die Sichtweise dieser Mädels, die da eben halt auch leben. Und dann ist es vielleicht auch der Kotti, der gar nicht so schlimm ist, sondern nur für mich schlimm ist.
Ja, also ich finde eben auch so, dass so, dass man das auf jeden Fall, also ich würde das dem Film auch überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Also ich finde, das ist einfach das Konstrukt des Films, dass er irgendwie auch sagt, so, ich will hier eben, wie ihr schon meintet, so irgendwie eine Art von Märchen erzählen. Ich will quasi diesen Sommer so als Zeitkapsel auch irgendwie, es ist ja auch durch das ganze Bild, es ist irgendwie so rotstechig, es wirkt alles wie so ein alter Film manchmal.
Und ja, über den Sommer haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, genau, aber das, ich finde, das spielt halt da rein, dass man irgendwie auch solche, es fängt irgendwie so an, dass Nora irgendwie sagt, so, wir schwimmen von der einen Seite des Kottis zur anderen, bis wir irgendwann aus dem Becken schwimmen, springen, so, ne? Also das ist schon ein bisschen so dieses, ja, der Kotti, das ist so meine Jugend, das sind meine Straßen, so, da habe ich gelernt, was ich so brauche, irgendwie auch. Also so wirklich so ein Jugendding, so, es ist irgendwie wie halt der Ausflug der Jungs irgendwie in Stand By Me, so, das ist quasi die Funktion dieses Platzes auch, und dann ist er natürlich eben auch mit so einer immensen Bedeutung und dann eben auch Schönheit durch das Bild irgendwie dann, oder Schönheit, sagen wir mal, ja, also, ja, irgendwie Schönheit auch aufgeladen, so, genau, und da natürlich würde ich realistisch, der ich auch nicht in Berlin und vor allem nicht am Kotti aufgewachsen bin, halt sagen, so, ich muss wirklich, also pro Tag höchstens einmal von der einen Seite des Kottis zur anderen schwimmen. So, das reicht
dann
auch.
Ja, aber wie gesagt, dann lassen wir es einfach so. Wir loben die Regisseurin, dass sie es geschafft hat, den Kotti so schön zu romantisieren, weil die Wirklichkeit sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ja, ja, ich glaube, dann haben wir zu dem Film eigentlich alles gesagt. Oder möchte jemand noch irgendwie... Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, bevor wir zu unserem nächsten Punkt kommen?
Ja, nur noch den Punkt, den ich eben auch kurz nochmal angerissen hatte, unterstreichen, und zwar den Sommer. Also der Film spielt ja explizit, also es wird gesagt, im Sommer 2018. Das war der heißeste Sommer irgendwie seit Beginn der Wetteraufzeichnung oder sowas in die Richtung. Und das merkst du dem Film auch einfach an. Jan Felix hatte es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Der ist oft gegens Licht gefilmt, es wirkt alles super hell und heiß und so. Und das bekommt sozusagen nochmal so eine, ja, so eine im wörtlichen und übertragenen Sinne Hitzigkeit, das Ganze, diese Geschichte. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen beabsichtigt war, ist eigentlich auch egal, aber man kann diesen Sommer, der sozusagen historisch war, in seinen Temperaturen und so, ja auch durchaus als Transformationspunkt sehen, weil in Zukunft uns aufgrund des Klimawandels eben mehrere solche Sommer erwarten, und es ist ja auch gerade jetzt in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, schon wieder echt ziemlich heiß ist.
Deswegen haben wir einen Ventilator hier im Podcast-Studio.
Ja, das ist schön für euch, Jungs, ich habe hier leider keinen. Also wir werden uns daran gewöhnen müssen. Die Erde hat sich transformiert, vor allem zeigt sie sich das in diesem Sommer, wo der Film spielt. Und ich meine, es geht auch um eine Transformation einer jungen Dame in dem Film. Insofern passt auch das super zusammen.
Ne? Ach, wunderschöne Schlussworte zu einem heißen Sommer. Dann vielleicht kurz, ich weiß, die Filmstaatskritik gibt 3,5 Sterne. Jetzt, Jan Felix, was gibst du?
Also da ich sie geschrieben habe, würde ich tatsächlich
noch
mal
rein. Ach du, ach Gott, das ist sie. Da könnt ihr mal sehen, wenn man nicht ordentlich vorbereitet ist.
Nee, genau, aber ich würde tatsächlich bei diesen 3,5 Sternen irgendwie auch bleiben. Also ich fand ihn jetzt irgendwie tatsächlich noch mal sehr schön anzusehen. Ich habe ihn auch nach wie vor genossen, so, aber ja, 3,5 Sterne, it is.
Ja, okay, Tobi?
Ich lege einen drauf. Ich muss sagen, ich habe den auch erst mit 3,5 bewertet. Hatte ihn allerdings zur Berlinale-Zeit gesehen, und da ist so ein bisschen das Problem, dass ich eben super viele Filme gesehen habe in dieser Festivalzeit, und man eben dann manchmal einfach so ein bisschen erschöpft ist und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so Erwartungen an Filme hat, die ihn dann unfair sind in dem Moment. Wenn man den aber, also zumindest mir ging es so, wenn ich den außerhalb des Festival-Kontexts eben jetzt gesehen habe, fand ich den stärker. Vor allem, weil mein ursprünglicher Kritikpunkt, dass ich insbesondere die zentrale Metapher platt fand, eben gar nicht mehr so gilt, wie ich finde. Und deswegen lege ich jetzt einen Stern drauf. Ich habe erst 3,5 gegeben, aber jetzt gebe ich 4.
Das ist ja ein halber Stern drauf.
Ja, ich bin nicht so gut in Mathe.
Ja, es ist heiß draußen, Leute. Ich gebe auch 4 Sterne. Ich fand ihn auch echt schön. Also, wie gesagt, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, aber tatsächlich so als Coming-of-Age-Drama, so fand ich den sehr schön, sehr nuanciert, mit starken Charakteren und ohne jetzt irgendwie, dass man so das Gefühl hat, okay, das hat jetzt halt ein Erwachsener geschrieben, so, sondern es wirkt alles sehr, sehr natürlich und auch wirklich sehr kindlich und genauso eigentlich, ja, wie man sich das wünscht eigentlich für so ein Coming-of-Age-Drama, dass es halt wirklich dich auch so ein bisschen an deine eigene Kindheit irgendwie erinnert. Und selbst wenn wir hier jetzt halt ein junges Mädchen sehen, gibt es immer irgendwelche Aspekte, die man halt auch für sich irgendwie so da rausziehen kann oder wo man sich, ja, stimmt, irgendwie da und da ging es mir vielleicht auch irgendwie so und da habe ich mich auch irgendwie alleine gefühlt. Das fand ich sehr, sehr toll. Und deswegen haben wir jetzt mal hier, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen auf Coming-of-Age-Dramen eingehen. Und war das letzte Woche mit Christoph und unseren Top 5 der besten Filme oder unserer Lieblingsfilme mit Twist gut geklappt hat, machen wir hier jetzt mal eine Top 3, weil wir sind drei Leute. Unsere Lieblings-Coming-of-Age-Filme. Und ich würde mal sagen, Jan Felix, weil du nicht so häufig da bist, du darfst nur mit deinem Platz 3 anfangen.
Mein Platz 3. Okay. Gleich mal quasi ein Film, der also es ist Kids von Larry Clark von 95, glaube ich. Und es geht quasi um eine Bande oder um eine Gruppe von Straßenkids in New York. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Die quasi irgendwie skaten, durch die Gegend fahren, irgendwie, also wirklich so ziemlich, irgendwie auch so alleingelassen sind in dieser Stadt und eigentlich auch jede Menge Scheiße bauen. Also irgendwie Leute vermöbeln, kiffen, so die ganze Palette quasi irgendwie. Und dann geht es irgendwie noch darum, ist so ein bisschen noch so AIDS ist noch so ein Thema so. Und dann geht es so darum, ob jemand HIV-positiv ist oder nicht. Und das war für mich irgendwie so ein, ich habe den gesehen, da war ich irgendwie relativ jung. Und was für mich irgendwie diesen Film sehr ausgemacht hat, war, dass diese Kultur von Straßenkids war für mich irgendwie so extrem erschreckend, aber unglaublich faszinierend zur selben Zeit. Hm. Also ich irgendwie dachte ich so, wow, okay, krass, das ist extrem anders als quasi so meine behütete, privilegierte Welt, in der ich aufgewachsen bin. Aber irgendwie will ich auch dazugehören. So. Ich will auch die ganze Zeit auf der Straße rumrennen. Ich will auch irgendwie so mutig oder so so reuelos, so ohne irgendwie Ängste irgendwie so durchs Leben gehen und irgendwie einfach machen, ja, und irgendwie so diese Stadt für mich erobern und ja, genau, irgendwie so diese ganzen Erfahrungen machen.
Und ich hoffe, du hast nicht alle Erfahrungen gemacht, die da in dem Film gemacht werden.
Ich habe seitdem mein Leben danach ausgerichtet, dass ich alle nein, Quatsch. Nee, also es werden ja in dem Film auch sehr, also es ist auch ein sehr harter Film, ne? Also es kommen auch einfach Sachen vor, die will ja jetzt nicht zu viel verraten für die Leute, die vielleicht Bock haben, sich den noch anzuschauen, aber da kommen auch also Dinge vor, die aus so einer Unschuld entspringen und dann in so richtig übergriffige, quasi gewalttätige gehen. Mhm. Und also das ist ja auch von Larry Clark, der später irgendwie diesen Ken Park-Film gemacht hat, der irgendwie sehr berüchtigt quasi dafür war, dass er auch extrem hart jugendliche Schicksale dargestellt hat. Und also auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, aber eben genau dieses Gegenspiel von so Schrecken und Faszination, so, ja. So in der Stadtjugend quasi, die ich dann irgendwie so halb bewundert, halb ja, nicht verachtet, aber irgendwie so, vor der ich mich halb so erschrocken habe. So, das hat mich irgendwie daran als Coming-of-Age-Film fasziniert.
Ja, krass. Kein Nick zu sagen, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Tobi, dein Platz 3?
Also, ein paar Worte vorneweg. Die anderen beiden Plätze werden vielleicht klassischer, aber für den Platz 3 habe ich mich entschieden für Spider-Man 2. okay. Und zwar den Ich rede von dem, für die Jüngeren unter den Zuhörern, ich rede von dem Sam Raimi-Film aus dem Jahre 2004. Ich rede nicht von Amazing Spider-Man 2 und ich rede auch nicht von dem neuen Spider-Man 2, wie heißt der doch gleich? Far From Home. Sondern ich rede von Spider-Man 2 aus dem Jahre 2004 mit Tobey Maguire als Spider-Man. Und das ist kein, sag ich mal, klassischer Coming-of-Age-Film dahingehend, dass es um einen Teenager ginge, der irgendwie halt so Teenager-Probleme hat, ohne es jetzt herabwürdigen zu wollen, sondern es geht um einen jungen Mann, der schon eine Stufe weiter ist, also auf sozusagen deutsche Verhältnisse übertragen würde er auf die Uni gehen Aber ich fand daran also ich finde einiges an dem Film stark, aber wenn es um den Coming-of-Age-Aspekt geht, der ja auch sozusagen, den man ja auch weiterdenken kann, also erwachsen werden heißt ja nicht nur, man wird als irgendwie von einem Teenager zum Erwachsenen, sondern man wird ja auch danach noch weiter erwachsen. Und was der Peter Parker in dem Film erlebt, ist halt die völlige Überforderung der Aufgaben, die auf ihn zukommen. Also das eine der Stärken des Films ist die Darstellung dessen, nämlich dass er zum einen irgendwie auf der Uni klarkommen muss und da seine Arbeit abgeben muss und sich beweisen muss, weil er irgendwie einen hohen Ruf hat, aber einfach nicht hinterherkommt. Dadurch, dass er einen Nebenjob hat, um Geld zu verdienen, radelt er dann irgendwie als Pizzabote durch die Gegend. Und, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, ja auch noch Spider-Man ist, also Verbrechen bekämpfen muss. Und er muss mit all diesen Dingen, er muss die sozusagen alle jonglieren und das geht einfach nicht auf. Also er kriegt es nicht hin, weil es einfach zu viel auf einmal ist. Und wie er damit umgeht und welche Lehren er daraus zieht und so, das finde ich macht sozusagen den Coming-of-Age-Aspekt des Films aus. Ja, die Überforderung von ihm ist top dargestellt und deswegen habe ich keine Probleme, den in meine Coming-of-Age-Liste zu nehmen.
Na gut, Spider-Man, Peter Parker war ja schon auch in den Comics. Es ist ja, also die Comics sind ja eher an der Highschool und so, das ist ja Coming-of-Age pur. Sein Onkel stirbt, lebt alleine mit seiner Tante, muss damit irgendwie klarkommen und so. Klar, es wird natürlich alles ein bisschen zugespitzt durch die Tatsache, dass er halt ein Superheld wird und irgendwie damit auch noch zu kämpfen hat. Aber ja, finde ich auch echt nicht schlecht. Also ich mag den zweiten Spider-Man mit Tobey Maguire auch sehr, sehr gerne. Von daher kann ich das gut nachvollziehen.
Ja, also ich finde ihn auch sehr cool. Ich mag auch Tobey Maguire als Spider-Man sehr gern so und kann mich auch daran, also ich habe den zweiten jetzt echt länger nicht gesehen, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das irgendwie sehr intensiv fand, so diese Art von, er stolpert quasi von einem Problem irgendwie zum nächsten und das ist nie irgendwie genug und er wird eigentlich die ganze Zeit davon verletzt, dass er nicht ausreicht, um diese Dinge zu bewältigen, die er bewältigen will, was ja eigentlich so ein klassischer Coming-of-Age-Aspekt dann tatsächlich ist, also so, ne, dieses ich will irgendwie alles gleichzeitig, aber es geht halt nicht, ich muss mich irgendwie entscheiden oder, ja, insofern, gute Wahl, ja.
Ja, so, denn mein Platz 3 ist auch eher etwas unkonventioneller, bevor Platz 2 und 1 dann auch eigentlich die puren Coming-of-Age-Klassiker werden. I Kill Giants, ein Netflix-Film, basierend auf einem sehr, sehr tollen Comic mit dem gleichen Titel, I Kill Giants. Und es geht um ein junges Mädchen in einer US-amerikanischen Küstenstadt, die auch so ein bisschen so eine Außenseiterin ist. Und sie bekämpft Giganten. Also die kommen immer vom Meer her und sie hat einen Zauberhammer, ähnlich wie Thor einen Hammer hat, nur heißt ihre Kowalewski. Ist nicht ganz so cool wie Mjölnir. Und mit diesem Hammer kämpft sie halt gegen die Vorboten der Giganten und kämpft halt auch gegen die Giganten selbst. So, es klingt jetzt sehr Fantasy-mäßig erstmal in der Hinsicht. Aber dieser Film hat, und deswegen, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich will wirklich nichts spoilern. Es ist wirklich, der Comic ist toll, die Verfilmung ist tatsächlich auch ziemlich gut gelungen. Gibt es auf Netflix, sogar, glaube ich, einen Netflix-Film. Aber die Auflösung dahinter, was mit diesen Giganten auf sich hat und warum dieses junge Mädchen sich quasi so in diesen Kampf stürzt, hat etwas sehr Menschliches als Grundlage. Es hat was mit ihrer Mutter zu tun, das kann ich jetzt mal so verraten, mehr sage ich dazu aber auch nicht. Und im Comic wird es noch sehr ambivalenter dargestellt, wo du am Ende nicht wirklich weißt, okay, hat sie jetzt wirklich gegen Giganten gekämpft oder ist es quasi nur so eine Art Hirngespinst von ihr gewesen, um ihr eigenes Leben irgendwie besser bewältigen zu können, wogegen der Film da ein bisschen offensichtlicher ist. Aber tatsächlich, das finde ich sehr, sehr toll, kann ich beides empfehlen, Comic und den Film. Ist auf jeden Fall mal was anderes und sieht sehr, sehr cool aus, weil so die ganzen Fantasy-Sachen so mit den Giganten und so, das sieht auch ziemlich stark aus.
Ja, also es klingt extrem spannend. Ich habe den Film, von dem Film an sich keine Ahnung. Ich habe den Namen schon mal gehört, so, aber also ja, den schaue ich mir auf jeden Fall an.
Ja, kann ich nur empfehlen. I Kill Giants, wirklich sehr unterhaltsam. Gut, dann kommen wir zu Platz 2. Jetzt fange ich mal bei Tobi an. Tobi, Platz 2.
Mein Platz 2 ist deutlich, deutlich klassischerer Coming-of-Age-Film verglichen mit Spider-Man 2, und zwar Ginger and Rosa. Ein, ich glaube, britischer Film von Sally, von der Regisseurin Sally Potter, spielt in London in den 1960er Jahren. Und in der Hauptrolle der Ginger, also einer jungen Frau, die da lebt zu der Zeit, sehen wir Elle Fanning. Mhm. Ich mag den Film so gerne, weil es dort gelingt, eben diese, sozusagen diese Gefühlswelt der jungen Ginger als eine, genauso wie bei Cocon, sensible, sehr sensible junge Frau darzustellen, die mit sozusagen zwei Problemen, also zwei Problemkomplexen gleichzeitig konfrontiert wird. Zum einen wird sie verdammt nochmal erwachsen, was ja, wie wir jetzt auch heute hoffentlich schon ein bisschen deutlich gemacht haben, schwer genug ist. Aber zum anderen findet bei ihr auch so ein politisches Erwachen statt. Also, ich hatte ja gesagt, der Film spielt in den 60ern. Hm. Das heißt, es spielen so Frauenrechte eine Rolle und es spielt die Angst vor dem atomaren Untergang eine Rolle. Hm. Das ist was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Zum Glück muss man ja sagen, nicht mehr vorstellen können, weil sich da die politische Lage ein Stück weit geändert hat. Heute haben die jungen Leute insbesondere, aber auch die Älteren sollten es halt Angst vor dem Weltuntergang durch den Klimawandel. Damals war diese Angst vor dem atomaren Untergang durch die Kuba-Krise sehr sehr präsent, und das eben auch bei dieser Ginger, bei der Hauptfigur in dem Film, und wie das sozusagen zusammenkommt, also wie sie einerseits so eine sensible junge Frau ist, die mit den üblichen Problemen in diesem Alter zu kämpfen hat, aber andererseits auch noch wirklich richtig Schiss hat, dass sie morgen nicht mehr lebt, sie und alle Menschen, die sie mag, morgen nicht mehr lebt, weil eine Atombombe runterkommt. Das war einfach stark. Ja, also diese Doppelbelastung.
Ja.
Ginger and Rosa.
Klingt gut. Habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Ja. Muss jetzt hier sein, so, es wird langsam peinlich, aber gut. Dann gebe ich mal an Jan Felix weiter und hoffe, dass ich deinen Film jetzt gesehen habe.
Ja, also ganz kurz noch zu Ginger and Rosa. Also ich habe den leider auch nicht gesehen, aber klingt ziemlich spannend tatsächlich so. Also ungewöhnlich auch. Mein zweiter ist tatsächlich, über den habe ich hier schon mal geredet. Auch sehr klassische Wahl, oder zumindest klassisch seit dem Kinostart, Call Me By Your Name.
Ah ja.
Genau.
Den habe ich gesehen.
Ja. weil, also, ich fand den extrem intensiv, als ich ihn mir neulich tatsächlich auch sehr, nach sehr langer Zeit nach dem Kinostart zum ersten Mal angeschaut habe. Und der macht quasi was Ähnliches wie Cocon in einer gewissen Hinsicht, weil er auch extrem talentiert dabei ist, so einen Sommer darzustellen und so diese,
das stimmt, ja,
diese immense so Hitze, oh, und ja, so diese Durst nach Neuem und so diese gleichzeitig so eine tiefe Melancholie manchmal. Und natürlich
einen italienischen Sommer möchte ich noch kurz betonen, einen italienischen Sommer.
Man auf jeden Fall,
dass ich da so reinspringe, aber man hat in dem Film wirklich das Gefühl, dass man auf diesem italienischen Land ist und da irgendwie die Tomaten isst und die Oliven und so.
Genau. Ja, dieser Film macht Lust auf Sommer in Italien.
Ja, also er ist auch irgendwie extrem kultiviert, ne? Er beschäftigt sich ja auch dann irgendwie so viel mit Kunst und irgendwie so diesem ganzen Leben, das man da hat, und dieser Ernährung, diesem, sagen wir mal, diese Lebensart, die ich zumindest annehme, die man da haben kann, so, ne? Und irgendwie auch so diese Erwartungshaltung irgendwie als Jugendlicher, wenn es irgendwie so darum geht, so das erste Mal mit jemand anderem zu schlafen, so, und dann bereitet man sich irgendwie so darauf vor und man wartet darauf, dass das irgendwie passiert, und dann Also, ja, extrem gut irgendwie umgesetzt. Also auf der einen Seite irgendwie extrem, also ich habe mich da sehr, sehr drin wiedergefunden, auf der anderen Seite, oder so gedacht, so, okay, das kann genauso passieren. Und auf der anderen Seite hat er eben so dieses leicht künstliche oder so dieses leicht, na, nicht synthetische, sondern dieses künstlerische im Prinzip, so, ne? Ja.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, warum ich mit dem Film nicht so wahr geworden bin, weil ich mag den wegen der Atmosphäre, die er ausstrahlt. Aber ich fand so die ganze Art und Weise, wie so die Handlung voranschreitet, war mir irgendwann auch echt ein bisschen zu lang gezogen. War nicht so ganz meins. Aber so klar, als Coming-of-Age-Film ist er natürlich so auch die klassische Geschichte eigentlich irgendwie so, nur jetzt halt so mal in so ein bisschen einer anderen Perspektive mit einem jungen und einem älteren Mann halt so, ne, das, aber ja, wie gesagt, für mich ist es mehr so, ich habe den mehr in Erinnerung für die tollen Bilder so und dieser Einklang von den Bildern und der Musik und einfach so dieses Ganze. Ich habe den auch im Sommer im Freiluftkino das erste Mal gesehen, was irgendwie auch noch gut so da reingespielt hat, weil man sitzt irgendwie auf Gras und guckt diesen Film so und
Ja.
das war irgendwie ganz toll. Aber so insgesamt, mich hat er nicht so richtig gecatcht. Vielleicht muss ich ihn wirklich nochmal gucken, aber ja. Tobi, noch was zu sagen zu Call Me by Your Name?
Ich habe gerade Bock auf Oliven bekommen.
Gut, dass er jetzt nicht Pfirsich gesagt hat. Hust, hust.
Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was Sebastian meint mit dieser
Ja,
Anspielung.
ja, ja. Ich glaube, mittlerweile wissen selbst Leute, die den Film nicht gesehen haben, was ich mit dieser Anspielung meine, weil das war irgendwie gefühlt das Erste, was ich von diesem Film wusste, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, dass da irgendwas mit einem Pfirsich passiert, was ja vielleicht merkwürdig wirkt. Aber gut. Ich meine, gut, andere Leute haben es mit dem Apfelkuchen gemacht, so, ne? Also warum
Ja.
nicht auch mit dem Pfirsich?
Das ist
Ja.
nur eine Traditionslinie, glaube
Dann komme ich mal zu meinem Teil 2. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich weiß gar nicht, ob der so klassisch Coming of Age ist. Es ist zumindest ein Klassiker. Brian De Palmas Carrie. Stephen King-Verfilmung von einem jungen Mädchen, die sehr gemobbt wird an ihrer Schule. Sie hat das Problem, sie hat ja auch noch diese sehr, sehr strenge religiöse Mutter, die natürlich irgendwie alles unterbinden will, was irgendwie für ein junges Mädchen das Frau werden irgendwie ausmacht. Und es fängt ja auch schon mit so einer richtig ekligen Szene eigentlich an, die ja nicht mal Horror ist, aber wie sie einfach in dieser Schuldusche von allen Mädels irgendwie gemobbt wird, einfach auch nur, weil sie irgendwie ihre Tage das erste Mal bekommt und so fertig gemacht wird. Und dann kommt natürlich irgendwann so dieser fantastische Aspekt von einem Stephen King mit dazu, dass sie dann natürlich irgendwie diese telekinetischen Fähigkeiten entwickelt. Wir kennen, glaube ich, alle dieses berühmte Bild von Sissy Spacek, wie sie dann in Schweineblut getaucht da in diesem weißen Kleid bei Prom dann irgendwie steht und dann halt irgendwie sich ihre ganze Wut entlädt. Aber ich finde diesen Film immer so toll, weil es für mich in erster Linie halt wirklich kein Horrorfilm ist oder irgendwie was in die Richtung und auch irgendwie finde ich so keine typische King-Geschichte, sondern halt wirklich so dieses Coming-of-Age-Drama ein bisschen auf die Spitze getrieben mit halt diesen besonderen Fähigkeiten. So sie ist halt so ein trauriges Mobbing-Opfer, die irgendwann halt die Kraft findet, sich dagegen zu wehren. Natürlich auf die übelste Art und Weise, wie man sich halt irgendwie wehren kann. Aber so insgesamt, ich mag diesen Film wirklich sehr. Ich hasse, hasse, hasse das Remake mit Chloe Grace Moretz. Das finde ich wirklich das Schlimmste, was man dieser Story irgendwie hätte antun können, weil den fand ich furchtbar langweilig. Aber der alte Film von Brian De Palma finde ich großartig. Toll geschauspielert, toll erzählt und wie gesagt, für mich eine der faszinierendsten, wenn auch etwas anderen Coming-of-Age-Stories.
Also ich glaube,
Ja, ich.
ja, sag du.
Ähm, ich, Ich finde, also Coming-of-Age-Geschichten kann man ja auch super gut als Genrefilme erzählen, ne? Also so
Klar,
wie,
absolut.
wie Carrie oder auch wie, ich weiß nicht, ob der noch bei euch auf der Liste ist, aber S,
Ja, stimmt, ist auch. Ja.
ebenfalls an der Vorlage von Stephen King. Da finde ich gerade bei den neuen beiden S-Filmen den Coming-of-Age-Teil mit der Gruppe Kids sogar viel besser als den Horror-Teil.
Das ist aber im Buch genauso. Also ich habe schon als 14-Jähriger Stephen Kings S gelesen, weil ich es einfach toll fand, diese ganze Geschichte mit den Kids so. Also da fand ich das Finale im Buch nachher auch irgendwie langweilig, weil es nicht so das war, weswegen ich eigentlich das Buch gerne gelesen habe. So, weil dieses ganze Coming-of-Age-Ding war eh toll. Und wie gesagt, meine Nummer 1 wird nachher auch eine Stephen King-Geschichte sein. Da werden jetzt wahrscheinlich schon alle wissen, was gemeint ist, aber ja,
Und
also das finde ich, ja.
bei Carrie greifen ja auch sozusagen auch diese Geschichte der Entwicklung der jungen Frau und das Genrehafte super ineinander, ne? Wie du auch gesagt hast, dieser Ausbruch zum Schluss ist jetzt ja sicherlich kein Spoiler mehr, so viele Jahre nach dem Film und der Geschichte, wie sie dann da eben quasi ausrastet und explodiert und so, und das richtig blutig wird und so. Das ist ja im Grunde einfach eine große Metapher
Ja.
für ihre Wut und für diese Zerstörungskraft, die sich angestaut hat in ihr, weil ihr ganzes Umfeld sie einfach über Jahre hinweg unterdrückt.
Ja.
Ja.
Gut, dann bin ich jetzt mal so dreist und fange mit meinem Platz 1 an, weil dann bleiben wir nämlich gleich bei Stephen King. Stand by Me. Ist, glaube ich, so wirklich der klassische Coming-of-Age-Film. Der untypischste Stephen King-Film, ich glaube auch die untypischste Stephen King-Geschichte, die ja sich so ein bisschen einreiht, weil die wurde, glaube ich, damals veröffentlicht in so einem Kurzgeschichtenband, wo ja auch die erste Geschichte Die Verurteilten gewesen ist, was ja auch großartig verfilmt wurde mit Tim Robbins und Morgan Freeman. Und aus dem gleichen Geschichtsband stammt auch noch der Musterschüler mit Ian McKellen, der ja auch keine richtige Horrorgeschichte an sich ist, wo es ja darum geht, dass ein Junge herausfindet, dass sein Nachbar früher SS-Offizier gewesen ist und ihn, diesen alten Mann, gespielt dann von Ian McKellen, quasi damit erpresst. Und das ist, glaube ich, so echt die Kurzgeschichtensammlung, wo Stephen King weniger auf Horror ging, sondern halt wirklich so auf menschliche Dramen. Und da drin ist halt auch Stand by Me. Die Geschichte von, Gott, sind es vier Jungs? Ja, ich glaube, es sind vier oder fünf Jungs. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine Gruppe von Jungs, die losziehen, weil sie eine Leiche suchen wollen. Und zwar von einem Jungen, der lange irgendwie gesucht wurde und wo jetzt einer von denen gehört hat, oh, der wurde irgendwie von einem Zug angefahren und die Leiche liegt jetzt noch irgendwo in der Nähe der Gleise und lass uns da mal hingehen. Und ich meine, es ist so dieses, so die Jungs sind, glaube ich, alle ziemlich klassisch für diese Zeit damals. Das ist halt den einen, der ist so ein bisschen der Streber, der andere ist halt so ein bisschen der Rebell und so hast du so alle Klischees, so die du irgendwie im jungen Sein irgendwie so haben kannst, da auch irgendwie verwurzelt in jedem einzelnen Charakter. Und die machen sich halt einfach auf die Suche. Und dieser ganze Film ist eigentlich wie so ein kleines Roadmovie, so ein bisschen, weil es ist halt einfach nur so diese Wanderungen und sie erzählen sich dann halt irgendwie Geschichten und reden über Zeug. Und das ist so mein Coming-of-Age-Film. So den liebe ich über alles. Den kann ich mir auch immer wieder angucken, weil die Performances sind auch einfach so unglaublich gut. Ganze Landschaft und alles ist wunderschön fotografiert und passt einfach wunderbar, finde ich.
Ja, also er ist auch, denke ich, irgendwie so der Sommerfilm, so,
Ja,
ne? Also einfach so
stimmt.
von diesen Bildern her, er macht irgendwie, er ist genau so dieses krasse, so dieser brennend heiße Sommer und irgendwie, man ist so im Wald unterwegs quasi, irgendwie so am Wandern und
Vielleicht sollten wir den Podcast oder das Motto Sommerfilme stellen.
genau.
Ja, also irgendwie auch so, genau, also so der Archetypus irgendwie für dieses so irgendwie so eine Gruppe von Freunden unterwegs, irgendwie auf so einem Abenteuer, ne? Wo irgendwie so diese ganzen Sachen, die ich dann irgendwie auch so als Kind immer geschaut habe, irgendwie so fünf Freunde oder irgendwie so, ja, jetzt vielleicht irgendwie auch so Stranger Things oder sowas.
Stimmt,
so, ne? Das ist so, so richtig, so da kommt es irgendwie her, so ein bisschen. Ja. Da auch, ja.
Okay, so, wer von euch möchte jetzt sein? Ich wähle mal Jan Felix, komm,
okay.
Deine Nummer 1 raus.
Meine Nummer 1 ist Dazed and Confused von Richard Linklater.
Wollte ich immer mal gucken, nie gemacht, mit Matthew McConaughey.
Einem jungen Ben Affleck, Mila Jovovich.
Kommt aus diesem Film nicht auch dieses Alright, Alright, Alright?
Ja, aus genau diesem Film kommt Alright, Alright, Alright von Matthew McConaughey. Also es geht quasi um den letzten Tag an der High School, bevor einige ins College wechseln und dann quasi aus der Stadt wegziehen und andere quasi in die sozusagen die Oberstufe kommen. So, ne? Also es gibt irgendwie so zwei Perspektiven. Es gibt so einen jüngeren Jungen quasi und einmal so die quasi so die Oberstufenschüler, die irgendwie schon so wissen, wie alles funktioniert und die eben so ein bisschen so zeigen, wie es funktioniert. Und das spielt da eben in so einer, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wo. Ich glaube, es ist halt eher eine kleinere Stadt quasi. Und es spielt halt, der Film ist aus den 90ern, er spielt in den 70ern und alle haben halt so diese typischen 70er-Jahre-Sachen irgendwie am Start. Ja? Also irgendwie Muscle Cars und irgendwie Schlaghosen und es gibt dann natürlich diese ganzen Charaktere. Es gibt irgendwie so den Kiffer, der im BK-Unterricht sich da eine Bong braut. Und es gibt irgendwie so, Matthew McConaughey ist halt der so ein bisschen so der Typ, der irgendwie von der Schule geflogen ist und dann aber immer wieder zurückkommt und irgendwie halt so ein krasser, naja, also so ein bisschen Aufreißer-Typ, ja, und irgendwie so mit seiner gegelten Haartolle, der immer die krassesten Sprüche drauf hat. Und dann eben, keine Ahnung, ja, so dieser ganz Junge, der irgendwie noch keine Ahnung von gar nichts hat und so zu diesen Älteren irgendwie aufschaut und dann wird eben so für den Abend so eine Party geplant, ja, und man, das neigt sich immer weiter so dem Abend zu und es wird immer so ein bisschen wehmütiger, habe ich das Gefühl, so dieser Film so zum Ende hin, weil man weiß, es ist irgendwann vorbei, so, ja. Und dann sind die Leute halt quasi weg und es endet, ja, wobei, vielleicht verrate ich lieber nicht, wie es endet, das ist jetzt auch nicht krass, aber es passt sehr gut zu dem Film. Jedenfalls fand ich den irgendwie deswegen so stark, weil er so dieses Gefühl von, jo, das ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen so das Ende einer Jugend oder zumindest so das Ende eines Abschnitts, wo ich irgendwie dann sagen muss, so, ich genieße das unglaublich, aber ich muss das auch hinter mir lassen. So.
Ja. Klingt echt gut. Ja, wie gesagt, den habe ich schon häufiger mal irgendwie auf meine Liste gesetzt. Den muss ich wirklich unbedingt mal gucken, weil das gilt ja auch so als ein Klassiker irgendwie. Ne?
Ja. Also er ist halt irgendwie auch so gerade so diese 70er Classic-Rock-Kultur. Wenn man die sehr gerne mag, so, dann ist der Film auf jeden Fall.
So, last but not least, Tobi.
Mommy ist mein Top 1 von Xavier Dolan. Habt ihr den geschaut?
Nein. Ich habe ihn leider nicht gesehen.
Ja. Nur von gehört, aber nicht
gesehen. Heute wurde von vielen Filmen gehört, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil wir uns da so gegenseitig auch ein bisschen inspirieren und nicht nur irgendwie die Hörer mal was mitnehmen können aus dem Podcast, sondern wir auch selber uns Filme auf unsere Listen setzen können. Also Mommy wurde inszeniert von dem Regie-Wunderkind Xavier Dolan, also so wurde er jedenfalls oft bezeichnet, ein Franco-Kanadier, der übrigens auch ab und an mal schauspielert. Und weil wir gerade vorhin kurz über S geredet haben, also kleiner Fun-Fact, der junge Mann spielt bei S, bei dem zweiten Film von dem neuen, sogar mit. Aha. Und zwar hat er am Anfang, wenn ihr euch erinnern könnt, gibt es da diesen Überfall. Da ist ein schwules Pärchen, was von so Schlägern, die offensichtlich schwulenfeindlich sind, attackiert wird. Und dann kommt Pennywise auch noch dazu.
Ja.
Und er spielt einen aus diesem Pärchen.
Ah, okay.
Den, ohne jetzt viel verraten, der dann über die Brücke ins Wasser fällt. Vor allem ist er jedenfalls Regisseur und er ist bekannt für sehr so extrovertierte Filme mit eben extrovertierten Persönlichkeiten und auch viel so Popmusik-Einsatz, durch den das dann unterstrichen wird. Und ich habe glaube ich, alle Filme von ihm gesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und finde Mommy da am stärksten. Es ist eine Jugendgeschichte, die so ein bisschen erinnert an Systemsprenger, könnte man sagen. Mhm. Also es geht ebenfalls um einen jungen Menschen. In dem Fall ist er ein bisschen älter als die Figur in Systemsprenger. Also ich glaube im Teenageralter, der so zu Ausbrüchen neigt und gewalttätig ist und schwer unter Kontrolle zu bekommen und so. Und der eine Mutter hat, die halt dummerweise auch noch alleinerziehend ist und sich halt um ihn kümmert. Und das Zentrale in dem Film ist halt das Verhältnis von diesem Jungen und der Mutter, was halt einfach wunderbar sozusagen vielseitig und vielschichtig ist, weil man merkt, dass die beiden natürlich so ihre Probleme miteinander haben, aber einfach auch gleichzeitig trotz sozusagen dieser Probleme eine wunderbar starke Verbindung zueinander. Mhm. Und eine Verbindung, die der Junge dann auch noch zu einer älteren Nachbarin knüpft, die sich dann ebenfalls um ihn kümmert. Und ja, also die Stärke des Films liegt ganz klar in der Darstellung dieser Beziehung von der Mutter zu dem, sag ich mal, schwierigen Sohn und der Nachbarin zu dem schwierigen Sohn, die sozusagen in einem Moment irgendwie zusammen tanzen können und im nächsten Moment sich gegenseitig an die Gurgeln gehen. Mhm. Und das ist ein Film, der einfach sozusagen dahingehend total mitreißt, ja, und den man sozusagen einerseits da wunderbar schön findet und dann vielleicht auch erschreckend und nicht so richtig weiß, was als nächstes kommt, also was mit dem jungen Mann als nächstes passiert. So, das ist wie so ein bisschen wie so ein Pulverfass, ja, auf dem man da sitzt die ganze Zeit über, und es kann sein, dass die nächste Szene dich beglückt, ja, und es kann aber auch sein, dass die nächste Szene dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Es ist beides, und er hat mich auch dahingehend erinnert an unseren Hauptfilm heute, Cocon, weil er das hatten wir bei Cocon gar nicht gesagt, weil er das Bildformat einsetzt, um so bestimmte Stimmungen zu unterstreichen. Also Cocon beginnt ja, glaube ich, auch in einem relativ engen Bildformat, und es weitet sich dann irgendwann, ne? Als die Hauptfigur sozusagen ihren nächsten Schritt geht. Und da gibt's in Mommy auch eine fantastische Szene, wo das so ist, wo der besagte junge Mann, ich glaube, auf dem Skateboard durch die Gegend fährt. Und dieser Film ist bis dahin in diesem, ich nenne es mal, Instagram-Bildformat gedreht. Ja, da könnt ihr euch wahrscheinlich was drunter vorstellen. Also so, sozusagen so wie hochkant. Hochkant
halt, ja, genau.
Ja, genau, hochkant. Aber in dem Moment, wo der auf dem Skateboard fährt, ist es halt für ihn so ein Moment der Befreiung. Und er drückt dann mit beiden Armen das Bild auseinander. Mhm. Und es wird für einen Moment sozusagen frei. Das ist also das Bild wirkt dann auch sozusagen freier in diesem Moment. Und es ist ein relativ simples Mittel, um eben sein Gefühl in dieser Szene auszudrücken, aber ein sehr, sehr effektives und damit wahrscheinlich die sozusagen bekannteste Szene aus diesem Film geworden. Mhm. Mommy heißt der, von Xavier Dolan.
Klingt spannend, klingt gut. Und super. Schön, dass du den Bogen zu Cocon nochmal geschlossen hast, weil damit sind wir dann jetzt auch wieder bei dem angekommen. Guckt euch Cocon an, startet diese Woche im Kino. Und wie gesagt, im Kino, wenn sie gute Klimaanlage haben, ist es allemal besser, als bei 30 Grad irgendwie zu zerlaufen. In diesem Sinne sage ich danke meinen beiden Gästen, Jan Felix. Vielen Dank, dass du es hierher geschafft hast.
Gerne, war nicht
zerlaufen
super,
bist.
Mal wieder.
Ja. Und Tobi, dein Skype-Bild ist bei uns mittlerweile eingefroren, aber wir hören dich zum Glück noch. Deswegen auch dir vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Immer wieder gerne, Sebastian.
Und größte Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns hier Woche für Woche zuhören, wenn wir hier über Filme und über Sonstiges reden. Es macht uns sehr viel Spaß, gerade auch wegen euch, gerade auch wegen dem tollen Feedback, was wir immer wieder bekommen. Und deswegen nochmal meine Erinnerung, Feedback, Kritik, Anmerkungen, was auch immer. Ihr könnt mir auch gerne eure Lieblings-Top 3 Coming-of-Age-Filme schicken. Dann vielleicht habe ich dann noch ein paar Filme, die ich an Jan Felix und Tobi weiterreichen kann, die sie vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Wenn ihr das machen wollt, schreibt eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Das kriegen wir, das lesen wir. Da freuen wir uns immer drüber, wenn wir Post von euch bekommen. In diesem Sinne, leinwandliebe@filmstarts.de. Und ja, damit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich nochmal bei allen hier zu bedanken, bei euch da draußen. Bleibt gesund, kauft euch Eis, kauft euch Wassermelone, bleibt irgendwie gekühlt und geht ins Kino. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.